Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Fußball Inside, das ist der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Wir diskutieren wieder über die Fußballthemen aus dem Revier mit. Wir meine ich mich, Christian Hoch und Peter Müller, Funke Sport Chef. Hi Peter, du warst
Hallo.
Länger nicht mehr dabei. Freut
Hallo.
Mich.
Grüß euch.
Und BVB-Reporter für Funke Sport, Sebastian Wessling. Hi Sebastian.
Hallo.
Wir müssen aber in dieser Woche mit dem FC Schalke 04 beginnen. Tut mir leid.
Ja, es ist ja nicht so oft, dass Schalke vor dem BVB liegt, da können wir jetzt mal damit loslegen.
Peter.
Um mal das Thema direkt zu setzen.
Im Vorgespräch hast du ganz klar gesagt, die Leute, die wollen jetzt über Namen sprechen. Sprechen wir über Namen. Ralf Herrmann und Benito Rahmann, ich glaube, das sind beim FC Schalke 04 im Moment die heißesten Namen. Gibt es da jetzt schon einen Stand, was können wir dazu sagen?
Ja, also bei beiden wartet man auf den Vollzug. Das kann natürlich sein, dass wenn wir senden, dass es dann schon überholt ist, das wäre etwas unglücklich für die Hörer vielleicht, aber dann muss man wissen, es ist eben kein Live, sondern es ist ein Podcast, der ist aufgezeichnet. Wir haben jetzt gerade Donnerstagnachmittag und Stand jetzt ist Ralf Herrmann zum Medizincheck in Norwich, bei Norwich City. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es zu diesem Deal kommen wird. Benito Rahmann ist seit Tagen klar, dass es er nach Schalke kommen wird. Es wird da nur an vertraglichen Kleinigkeiten liegen. Der Medizincheck war schon und Jochen Schneider, der neue Sportvorstand, hat ja gesagt, dass es für seine Verhältnisse schon geradezu euphorisch sei, wenn er sagt, dass es da nur noch letzte Details zu klären sei. Ich gehe davon aus, dass es auch eingetütet wird. Also zu diesen beiden Wechseln wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit kommen in diesen Tagen oder Stunden sogar.
Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, falls wir beide uns ein bisschen verschnupft anhören, uns hat es ein bisschen erwischt, also
ja,
das auch noch als Entschuldigung.
Leid. Klimaanlagenzeit.
Ja, das stimmt. Sebastian, du und dich hat es noch verschont, also bleib uns ein bisschen weg. Okay, zurück zum Thema. Peter, Ralf Herrmann, das ist eine Schalker Institution, jahrelang Torwart, Stammtorwart gewesen, auch in der Knappenschmiede ausgebildet. Jetzt geht er weg. Wie viel Identität verliert Schalke damit?
Ja, das ist ein bisschen schade, wenn solche Leute gehen, aber du kannst deine Zukunft nicht ausrichten nach der Vergangenheit. Das geht nicht. Das moderne Fußballunternehmen kann sich nicht nur an Romantik orientieren. Ralf Herrmann ist ein toller Junge, den ich unwahrscheinlich schätze, aber er hat einen Konkurrenten in Alexander Nübel, an dem er in der vergangenen Rückrunde nicht mehr vorbeigekommen ist. Und Ralf Herrmann hatte seine Fehler vor der Winterpause. Dieser Torwartwechsel war kein Zufall. Das war eine Entscheidung auch für die Zukunft. Und ganz offensichtlich, wenn man Ralf Herrmann jetzt mit Norwich verhandeln lässt, ist diese Entscheidung dann auch für die Gegenwart gefallen, also für die nähere Zukunft. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, dass Alexander Nübel in der kommenden Saison das Tor von Schalke 04 hüten wird. Ansonsten hätte man Ralf Herrmann zwingend hier halten müssen.
Aber zum Thema Identität lässt sich ja ergänzen, dass ja auch Alexander Nübel in der Knappenschmiede ausgebildet ist. Also der ist jetzt kein Urschalker, sondern ist, glaube ich, mit 17 gekommen, wenn ich mich recht erinnere, aus Paderborn. Aber ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendeinen wildfremden Torwart gekauft hat und den der Vereinsikone vor die Nase gesetzt hat, sondern auch, das ist ja auch ein selbst ausgebildeter Torwart. Das federt dieses Thema ja zumindest ein bisschen ab. Obwohl abzusehen ist.
Der ausgebildete Torwart, der kommt ja aus Paderborn.
Ja, genau.
Ist jetzt nicht ein Knappenschmiedetorwart.
Ja, aber er hat da ein, zwei Jahre in der Knappenschmiede gewesen. Das reicht ja meistens schon, um die Spieler einzugemeinden.
Ja,
wobei
stimmt,
man natürlich sagen muss, ist es auch abzusehen, dass jetzt Alex Nübel keine Ära auf Schalke begründen wird.
Das ist auch richtig, aber zumindest ist ja vorgesehen, dass man nochmal Geld mit ihm verdient, wenn er dann gehen sollte. Im schlimmsten Fall hat er vor, einen Weg zu gehen wie Leon Goretzka. Einfach den Vertrag auslaufen zu lassen, bei dem es versäumt wurde, ihn frühzeitig zu verlängern. Aber das wird Schalke 04 nicht mitmachen wollen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich Jochen Schneider darauf einlässt.
Das heißt, sie müssen ihn dann schon verlängern, du hast ja gerade gesagt.
Verlängern oder gehen lassen.
Ja.
Verlängern oder gehen lassen, ich kann mir nicht anders vorstellen, dass zwischen den Alternativen noch eine dritte Alternative hinzukommt, nämlich dass man sagt, okay, wir haben leider versäumt, mit ihm den Vertrag zu verlängern, jetzt will er nicht mehr, also lassen wir ihn noch ein Jahr für uns spielen und im nächsten Jahr geht er dann umsonst und stopft sich die Taschen voll und verärgert alle Fans. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Modell, dieses Schalker-Modell der Vergangenheit auch noch eine Zukunft hat unter der neuen Clubführung.
Also Tendenz, sie verlängern, bauen irgendeine Klausel ein und dann...
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass gibt es längst hinter den Kulissen so weit eingestiehlt sein wird, dass Schalke 04 weiß. Die werden Signale empfangen haben, in welche Richtung es geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ansonsten Ralf Fährmann abgeben würden.
Mhm. Und Markus Schubert, so hört man auch, steht auch schon bereit dann als Nummer 2 hinter Alex Nübel, so zumindest die
das
Planung.
Das würde ja Sinn ergeben. Ja. Und wenn man, wie ich höre, Ralf Fährmann eventuell nur ausleiht, dann kann es ja auch sein, dass Ralf Fährmann in einem Jahr wieder hier steht und sagt, so, jetzt ist der Nübel weg. Entweder will ich jetzt wieder die Eins werden oder ich bin bereit, jetzt hier auf Schalke den jungen Torwart zu begleiten und habe jetzt nochmal ein Jahr gespielt und mache jetzt den zweiten Mann. Oder er sagt, ich fühle mich so wohl hier auch in England, ich mache hier noch weiter. Also das lässt alles offen.
Mhm.
Und jetzt dann einen zweiten Jungen zu holen, auch ein U21-Nationaltorhüter, der den anderen schon kennt, halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
Ja, Sebastian, Peter hat gerade beschrieben, es könnte sein, er wird ausgeliehen, ein Jahr später steht er wieder hier und kann angreifen, Nummer 1 zu werden. Ich habe Ralf Fährmann in der letzten Saison so ein bisschen, ja, oder sehr verunsichert erlebt und auch mental. Könntest du dir vorstellen, dass er dann das nochmal hinbekommen würde, auf Schalke die Nummer 1 zu werden?
Ja, warum denn nicht? Also, der ist ja jetzt auch nicht erst seit vorgestern dabei und er hat ja auch in seiner vorherigen Zeit Krisen durchlebt. Also wenn man sich an Ralf Fährmanns erste Zeit auf Schalke erinnert, das war vieles sehr, sehr wackelig, was er geboten hat. Das wird Peter viel besser wissen als ich. Und da hat er sich immer mal wieder Fehler erlaubt. Deswegen wurde er ja dann auch erstmal dann abgegeben, hat dann für Frankfurt, meine ich, gespielt und dort auch zum Beispiel unter anderem gegen Schalke entscheidend gepatzt, als er einmal einen Ball aus der Hand hinlegte und Raoul den dann abnahm. So Szenen, an die ich mich erinnere. Und dennoch hat er es ja dann daraus geschafft, dann für eine lange Zeit wieder ein sehr, sehr gefestigter, guter, stabiler, also eigentlich auch für Schalke ja auch sehr guter Torwart zu sein. Der hat ja wirklich auch eine sehr gute Zeit hier nochmal erlebt. Das ist ja, der hat dann jetzt in der letzte Hinrunde, da hat er tatsächlich Fehler gemacht, natürlich. Aber davor war er ja auch lange stabil. Ja, natürlich wird er sich auch daraus wieder herausarbeiten können. Aber Ralf Fährmann ist auch, das muss man, glaube ich, fairerweise sagen, bei aller Wertschätzung, jetzt nicht der Prototyp des modernen Torhüters, sondern er ist ein sehr guter Torhüter, der auf der Linie sehr stark ist, starke Reflexe hat, aber jetzt eben das Spieleröffnung bei solchen Themen eben nicht. Aber dennoch kann er natürlich, wenn er jetzt in Norwich ein Jahr spielt und dort stabil spielt und gut spielt und Selbstvertrauen sammelt, kann er natürlich wieder mit dem Anspruch zumindest dann hier hinkommen, einen Konkurrenzkampf mit Schubert aufzunehmen, wenn man ihm dann signalisiert, dass genau dieser Konkurrenzkampf dann auch gesucht wird.
Also an Ralf Fährmann sieht man, wie schnelllebig der Fußball ist. In der Vizemeistersaison hat der wirklich den Schalkern Spiele gewonnen und hat definitiv ihnen den Hintern gerettet in manchen Spielen. Und man weiß ja, dass in der Vizemeistersaison nicht alles fußballerisch nicht alles glatt lief bei Schalke 04. Und da musste so manches Mal der Torwart eingreifen, damit diese knappen Siege tatsächlich dann noch eingefahren wurden. Und ein halbes Jahr später, ja, als dann die Abwärtsspirale kam, dann spülte das ja alles hinweg. Das war dann der Torwart, das war der Trainer, der Naldo, ja, die Figur der Vizemeistersaison verschwindet dann. Und bei Schalke hat innerhalb eines halben Jahres so viel nicht gepasst. Das war schon erschreckend, wie dann, wenn man da zurückblickt, wie viele Fehler da auf einmal gemacht wurden. Man sagt ja immer, im Erfolg macht man die meisten Fehler. Und in diesem Fall war es wieder so, ganz klar. Schalke hat da ganz falsche Voraussetzungen erwartet, dadurch, dass man vorher Vizemeister geworden war. Man hätte ganz andere Lehren aus der Saison ziehen müssen. Die werden jetzt mit Verspätung gezogen. Aber Ralf Fährmann war eines dieser Opfer. Mhm. Das heißt, als Kapitän hatte er eine hohe Verantwortung für die Mannschaft. Er ist auch genau der Typ, der diese Verantwortung auch tragen will. Und gleichzeitig darfst du als Torwart nicht zwischendurch selbst mal eine Form, gerade als Torwart nicht, zwischendurch selbst mal eine Formkrise haben. In die Formkrise ist er aber gekommen. Und dann kam eins zum anderen. Und wenn du Ralf Fährmanns Werk auf Schalke begutachtest, dann ist da sehr, sehr viel Positives und ein schlechtes halbes Jahr, nämlich das aus der Hinrunde der vergangenen Saison. Fußball aber, Tagesgeschäft, muss ich keinem erklären, ist nicht sentimental. Die Verdienste der Vergangenheit kannst du dann nicht anführen zu sagen, ja, aber der muss jetzt im Tor bleiben, weil der ja in der Saison davor uns hier Punkte gerettet hat. Nein, er war nicht mehr in Form. Der Torwartwechsel zum Winter war nachvollziehbar und Alexander Nübel gehört die Zukunft. Also ist der Weggang von Ralf Fährmann unter Identifikationsgesichtspunkten zwar zu bedauern, unter sportlichen aber absolut verständlich.
Stichwort Zukunft, die gehört vorerst auch wieder Clemens Tönnies im Aufsichtsrat des FC Schalke 04. Es war Mitgliederversammlung und er wurde wenig überraschend wiedergewählt. Die Kandidaten, so habe ich es mitbekommen, waren jetzt auch nicht sonderlich gefährlich für ihn. War auch dann letztlich nicht überraschend für dich, oder?
Nee, gar nicht. War nicht überraschend. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass die Atmosphäre relativ ruhig war. Ich hatte mit etwas mehr Gegenwind gerechnet für die vorhandenen für die Führung,
sagen wir vor allen Dingen
für die, ja, bei der Aussprache. Und das ist insgesamt, ja, für mich hat er auch noch ein gutes Wahlergebnis erzielt. Auch da habe ich gedacht, könnte ein bisschen knapper werden. Denn Clemens Tönnies muss sich ja vorhalten lassen, dass er Christian Heidel zu lange hat gewähren lassen. Er weiß das auch. Er sagt auch selbst, ich übernehme die Verantwortung für die eine oder andere Personalentscheidung und vor allen Dingen für diese. Man darf ja nicht vergessen, erst vor 3 Jahren hat sich Clemens Tönnies für diese Verpflichtung dieses Managers feiern lassen. Und
also auch damals ja auch durchaus ein Faktor für seine Wiederwahl damals auch war.
Exakt, ne? Das war ein Faktor für seine Wiederwahl. So, und dann 3 Jahre später liegt schon wieder vieles in Scherben. Ja, Clemens Tönnies ist allerdings, da hat er recht und damit macht man auf Schalke auch Punkte, wenn er sagt, ich bin nicht der Typ, der abhaut. Auch das war ein Seitenhieb gegen Christian Heidel. Sondern ich bin da und baue wieder neu auf und packe an. Sowas kommt auf Schalke natürlich immer gut an. Und er hat für meine Begriffe einen guten Schachzug gemacht, indem er Jochen Schneider geholt hat. Ich glaube, dieser Mann wird dem Verein gut tun. Vielleicht muss ich irgendwann mal meine eigenen Worte fressen. Ich kann nur sagen, welchen ersten Eindruck ich in den ersten Monaten gewonnen habe. Ich habe Jochen Schneider kennenlernen und sprechen dürfen. Es ist ein sehr angenehmer Mann, der weiß, worüber er redet und der weiß, was er tut. Ich finde, dass er auch die richtigen Schlüsse gezogen hat aus der vergangenen Saison und ich finde es auch richtig. Es gibt natürlich jetzt schon wieder Schalke-Fans, die meckern, sollen mal in die Mannschaft investieren und nicht so einen Wasserkopf aufbauen. Ich finde nicht, dass Schalke 04 gerade einen Wasserkopf aufbaut auf der Direktoren- und Entscheiderebene, sondern dass Schalke 04 nur gerade das nachholt, was andere Vereine längst haben. Mhm. Warum hat denn Borussia Dortmund Sebastian Kehl geholt und noch Matthias Sammer als externen Berater dazu? Weil sie die richtigen Lehren aus einer schwierigen Saison davor gezogen haben. Und das ist doch der Punkt. Die Dortmunder haben die richtigen Lehren gezogen, die Schalker nicht. Und das wird jetzt nachgeholt. Und Schalke 04 jetzt vorzuwerfen, zu viel Geld jetzt auch schon wieder zu investieren in eine Führungsebene. Und wer soll denn da was entscheiden? In modernen Unternehmen, auch im Sport, läuft das so. Und Schalke holt da nur was nach, was längst hätte passieren müssen.
Was gar nicht da war.
Und wenn wir jetzt dann über die Ebene da drunter wieder reden, wir haben also jetzt Michael Reschke als Kaderplaner, der fängt gerade mal damit an, eine gescheite Scouting-Abteilung aufzubauen. Das heißt, da drunter die Ebene, da hat es ja auch gelitten. Und Jochen Schneider sagt, und es wird auch dringend nötig sein, dass die Knappenschmiede mehr Kohle bekommen soll. Auch da hat es vorher gehakt. Deshalb muss man ja mal sagen, die reparieren ja gerade alles, aber nochmal das, was ich gerade gesagt habe, Jochen Schneider, glaube ich, hat die Probleme erkannt und geht sie an. Und zwar im richtigen Weg. Ob das alles dann direkt zu Erfolgen führen wird, wird man sehen. Das kann man nicht sagen. Ich erwarte keine schnellen Erfolge. Aber dass Schalke 04 sich jetzt so aufstellt, wie sie es tun, kann man den Verantwortlichen nicht vorwerfen. Sondern das ist richtig so.
Sebastian, wie macht Clemens Tönnies das immer, dass er sich trotz aller Kritik, trotz allem Gegenwind da immer wieder in einer guten Position auf Schalke behauptet?
Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht der ganz richtige Mensch, um das zu beurteilen. Das kann Peter deutlich besser. Also was Clemens Tönnies auf jeden Fall, ich war in meinem Leben, glaube ich, bei 2 Mitgliederversammlungen von Schalke 04 beruflich. Was Clemens Tönnies auf jeden Fall extrem gut beherrscht, wie ich da beobachtet habe, ist einfach in jeder Lage einen richtigen Ton zu finden, mit dem er die Leute tatsächlich abholt. Also das kann er richtig gut, wie er diese Veranstaltung ja dann immer auch Kraft seines Amtes größtenteils leitet und wie er Dinge kommentiert und wie er es auch immer wieder in sportlich schwierigen Zeiten dann auch schafft, die nötige Prise Demut einzustreuen und sich dann auch dieses Mal, habe ich es nicht vor Ort verfolgt, aber was ich gelesen habe, ja auch dann eben die nötige Zerknirschtheit sozusagen einzuräumen, ich habe Fehler gemacht, daraus aber Schlüsse gezogen, mache das jetzt besser und das ist halt immer genau, also er schafft es genau das dann eben zu liefern, was die Leute auch hören wollen. Das ist natürlich Punkt 1 und Punkt 2 wissen natürlich auch viele Fans, dass die Figur Clemens Tönnies für den Verein halt durchaus wichtig ist. Also man kann natürlich drüber streiten. Vielleicht gäbe es einen besseren Kandidaten, ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen gefunden und die Fans offenbar auch oder die Mitglieder offenbar auch nicht. Aber Clemens Tönnies hat ja auch durchaus vieles für diesen Verein geleistet, auch auf finanzieller Ebene beispielsweise, immer auch mal wieder durchaus Geld gegeben. Und das sind ja auch Dinge, die ihm eben anerkannt werden. Aber Peter kann das natürlich viel besser beurteilen, als ich das.
Ich würde das bestätigen. Es täte ihm wahrscheinlich gut, wenn er ein bisschen mehr sportliche Kompetenz hätte. Ich habe bei Clemens Tönnies mehrmals erlebt, dass er großes Vertrauen den Menschen geschenkt hat, die er für die richtigen hielt und die ihn dann zum Teil enttäuscht haben. Er musste ja sehr oft erkennen, dass Dinge in eine falsche Richtung laufen, die er anders eingeschätzt hatte, weil er selbst sagt, ich muss denen ja vertrauen. Ja, ich muss diesen Leuten ja die Kompetenz, die sportliche Kompetenz haben.
Aber nicht blind. Das ist das Problem. Ja, bei Heidel war es so,
deshalb oder? Deshalb wurde es ja alles im Nachhinein dann auch turbulent und im Nachhinein korrigiert. Das ist das, was ihm fehlt. Ansonsten fehlt es ihm natürlich nicht an Leidenschaft. Und wenn man Clemens Tönnies eins nicht absprechen kann, dann, dass er kein Schalker wäre. Also das ist schon einer, der mit Herz bei der Sache ist und nicht nur dabei an sich denkt, sondern er ist schon Schalker, muss man definitiv sagen. Dem tut das weh, wenn es dem Verein nicht so gut geht.
Was hatte die Mitgliederversammlung oder die Wiederwahl von Tönnies jetzt auch noch für Auswirkungen auf Schalke?
Ich fand es, wie gesagt, ich glaube, der für mich wirkte die Mitgliedschaft am Sonntag so ein bisschen wie gelähmt. Aha. Ich habe den Eindruck gehabt, dass alle im Moment abwartend sind, dass die Leute das anerkennen, dass Jochen Schneider und Michael Reschke jetzt da sind, dass die Leute.
Und Sascha Rita nicht zu vergessen.
Sascha Rita noch dazu, das passt gut, glaube ich, ist ein guter Junge. Dass die zusammen jetzt versuchen, das Ganze wieder flott zu kriegen. Das wird anerkannt, aber die Leute sind jetzt gerade in so einer Schockstarre nach der letzten Saison und sie versuchen jetzt das Ganze wohlwollend zu begleiten, aber es ist keine Euphorie zu spüren. Es ist keine Aufbruchstimmung zu spüren, keine Euphorie zu spüren. Alle sind skeptisch und sagen, naja, nächste Saison sind wir froh, wenn wir nicht wieder gegen den Abstieg spielen, aber keiner erwartet, dass Schalke jetzt durchstartet und wieder irgendwo in den höheren Sphären landet. Und das war die Stimmung und so ähnlich war es ja auch dann am Montag auf dem Trainingsplatz beim ersten Training. Ich habe da schon Vorstellungen von Trainern erlebt, die da mit großem Hurra begrüßt wurden. Und David Wagner, der nun wirklich ein alter Schalker ist und ein netter Kerl, der hat nicht mal großen Applaus gekriegt, als er den Trainingsrasen betreten hat. Da ging es dann eher um Kabak, den neuen türkischen Innenverteidiger. Der wurde dann von ein paar türkischen Fans gefeiert. Ist ja auch schön, alles gut und schön, aber mir fehlte so ein bisschen die Begeisterung der Leute, die so mehr so da jetzt stehen und mal so zugucken, was so wird. Aber dass sie jetzt Schalke 04 euphorisch begleiten, kann man nicht sagen. Und da kann man mal sehen, wie viel in einer Saison an Porzellan zerdeppert werden kann. Und das ist im vergangenen Jahr passiert.
Das verwundert mich jetzt auch vor allen Dingen, weil eben du auch angesprochen hast, David Wagner ist ein Eurofighter, der kennt Schalke durch und durch, der hat die Mentalität, der hat auch die Ansprache. Sebastian, war das denn vor einem Jahr beim BVB genauso? Ich meine, die sind noch in die Champions League gekommen, die haben jetzt nicht um den Abstieg gespielt, das muss man schon differenzieren. Aber es war ja auch eine gefühlte Schockstarre oder ein gefühltes Vakuum. Dann haben sie alles auf links gedreht und dann ging es wieder los. War das vergleichbar?
Ansatz, also ja, in Teilen vergleichbar. Also das BVB, erstens, wie du ja gesagt hast, die in Anführungszeichen desaströse Saison endete mit Champions League Platz 4. Also
aber die Stimmung war gleich irgendwie.
Die Stimmung war ziemlich am Boden, aber das hat zum Beispiel ja auch nicht dazu geführt, dass das alles neu gemacht wurde und alles ausgetauscht wurde. Die handelnden Personen in Dortmund sind nach wie vor Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc. Die haben aber eben rechtzeitig erkannt, und das ist, glaube ich, der größte Vorwurf, den man Christian Heidel im Nachhinein machen muss, die haben rechtzeitig erkannt, dass es gut ist, sich noch zusätzliche Meinungen, zusätzliche Kompetenz hinzuzuholen. Das ist eben Michael Zorc, der das 20 Jahre lang schon gemacht hat, und Hans-Joachim Watzke, der auch schon seit 2004, 2005 das jetzt macht, dass das vielleicht ein bisschen eingefahren ist und so. Und deswegen gesagt haben, wir holen uns einen wie Sammer dazu, der alles andere als ein Ja-Sager ist, der ein unbequemer Querkopf sein kann, der seine eigene Meinung vertritt. Und wir holen uns eben Sebastian Kehl noch dazu als zusätzliches Bindeglied. weil wir eben merken, zu zweit ist das fast gar nicht mehr zu schaffen, allein vom Umfang her. Und zu zweit, wenn man sich zu gut kennt, dann ist das vielleicht zu sehr eingefahren, dann geht man immer wieder die gleichen Wege ist vielleicht an manchen Stellen nicht mehr kreativ genug und haben sich da deswegen neu aufgestellt. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit Schalke, wo jetzt wirklich bis auf Clemens Tönnies ja alles neu ist.
Ja, das aber was ich gut finde ist, dass Schalke 04 sich inzwischen traut zu sagen, dass man sich da auch bei Borussia Dortmund die besseren Dinge auch mal abschauen darf. Das ist ja keine Schande. Mein Gott, natürlich will jeder der beiden Vereine seine eigene Identität bewahren. Aber wenn nun mal Borussia Dortmund ein Jahr vorher diesen Weg gegangen ist und wenn sich herausstellt, dass so etwas gut ist, so ein Bindeglied zu haben wie Sebastian Kehl, dann finde ich das klasse, wenn Schalke sagt, bei uns hört jetzt der Rita auf, der ist in der Mannschaft beliebt, der ist aber auch schon einer gewesen, den in der Zeit, als er schon nicht mehr gespielt hat, sondern nur mittrainiert hat, der in der Kabine ein wichtiges Wort zu sagen hatte und den die jüngeren Spieler zum Teil angesprochen haben und der gefragt wurde, was sagst du dazu? Und diesen Spieler jetzt einzubinden und ihm zu sagen, du machst diesen Job so, dass wir alle was davon haben. Der Trainer wird ein bisschen entlastet, der Sportvorstand kriegt Informationen über die Mannschaft und die Mannschaft hat das Gefühl, wir haben einen, der ist da für uns. Wenn wir Sorge haben, sitzt da nicht einer im Turm irgendwo, sondern einer direkt bei uns. Der hat da sein Büro in unserem Spielertrakt. Und den können wir immer ansprechen. Der ist rund um die Uhr für uns erreichbar. Das ist wichtig. Und wenn man Sascha Rita jetzt reden hört, das ist mir sehr aufgefallen und ich fand das angenehm, dass er die Souveränität hatte, das zu sagen. Viele Schalke-Fans werden wieder aufgeregt sein. Ich finde es gut, dass er sagt, ich dachte, ich mache das mal so wie der Sebastian Kehl in Dortmund. So ungefähr. Werde meinen eigenen Weg finden, aber so ungefähr. Und ich finde das gut. Ja, das ist da in dem Fall darf man von den Besten lernen. Das ist völlig in Ordnung.
Peter, bevor wir zum BVB gehen, auch mit Sebastian, dann eine Frage. Du hast gerade schon angesprochen. Wasserkopf, keine Euphorie. Schafft Schalke diese 180-Grad-Drehung in dieser Saison schon?
Nein.
Warum?
Ich glaube, Schalke braucht eine Saison, um sich von der vergangenen zu erholen. Du kriegst das nicht mal eben komplett umgekrempelt. Jetzt kommt noch wieder dieser Spielplan dazu. Du hast es ja schon wieder sowas von unglücklich erwischt, ja, dass du gehst nach Gladbach bei einer Mannschaft, die jetzt nominell erstmal besser dasteht.
Wo Breel Embolo auch nochmal drei
macht. Ja, wo Breel Embolo vermutlich ganz groß rauskommt. Ja, wäre ja auch typisch Schalke, wäre ganz typisch Schalke, dass Breel Embolo nach seinem Verkauf ganz groß einschlägt und zwar gleich im ersten Spiel gegen Schalke. Würde mich jetzt überhaupt nicht wundern aus der Vergangenheit. So viele Beispiele. Und jedenfalls das, und danach hast du schon wieder Bayern München zu Hause. Ein schwereres Startprogramm hättest du schon wieder gar nicht erwischen können. Ja, das ist also, auch das dämpft die Euphorie. Auch da sagen die Leute, warten wir doch mal ab, vielleicht starten wir wieder mit drei Niederlagen und so. Und das, klar, wenn du jetzt in Gladbach gewinnst, ja, dann musst du sagen, wenn man die Bayern schlagen kann, dann gleich am Anfang, bevor sie sich gefestigt haben. Ja, aber die ganze Wahrheit ist, Schalke schleppt einen schweren Rucksack aus der vergangenen Saison mit sich rum.
Aber es kann ja vielleicht auch ganz gut tun, dass man eben jetzt nicht diese Wahnsinns Euphorie hat, weil so eine Euphorie schlägt dann eben auch schnell um in eine wahnsinnige Enttäuschung und, und dann ins gegenteilige Extrem und dann kriegst du, wenn es dann gegen Gladbach 0-0 zur Pause steht, Pfiffe. Also natürlich brauchst du eine gewisse Begeisterung im Umfeld, die so ein Club trägt, aber dieses Thema realistische Erwartungshaltung, das ist ja zumindest mal gut, wenn man das hat.
Das finde ich auch
eben
gut.
Nicht, dass man nicht, und das haben ja die Verantwortlichen jetzt auch sehr schlau gemacht auf ihrer PK, dass sie gutes Erwartungsmanagement betrieben haben und gesagt haben, also wir brauchen jetzt nicht von Europa träumen, weil warum auch? Es sind weitestgehend jetzt die gleichen Spieler, es ist die gleiche Mannschaft, also die wird jetzt auch nicht auf einmal durch die Decke gehen. Wenn doch, freuen sich alle, das ist ja auch das, was David Wagner gesagt hat, warum soll ich mir ein Limit nach oben setzen, aber das ist ja auch durchaus ein positiver Aspekt daran, finde ich, dass jetzt nicht alle erwarten, wir gehen jetzt in die Saison und schießen erstmal Gladbach und Bayern weg und spielen um die Champions League, weil dann hast du natürlich auch ganz schnell wieder in der Arena diese Unruhe, die du sehr oft hast. Und wenn wir die Leute mit realistischerer Haltung drangehen, ist das vielleicht zumindest ein kleines Plus.
Aber wenn sich nicht irgendwie was ändert, was man sehen kann, wenn sich nicht die Art des Fußballs ändert, wenn sich nicht ändert, dass alle Spieler alles für diesen Verein geben, dann kommt die Unruhe doch wieder auf.
Das stimmt.
Die Leute wollen nie wieder so eine Saison erleben wie die vergangene. Ja.
Aber zumindest da hat Suazerda bei der U21 gesagt, ich verspreche, das passiert nie wieder. Wir werden alles geben. Also wenn
das haben wir letzte Saison aber auch sehr oft
das
gesagt.
Das muss ich sagen. Also was Spieler, darauf höre ich schon lange nicht mehr, was Spieler dazu zu sagen haben. Oh. Spieler kommen, Spieler gehen, dafür. Spieler klopfen sich auf die Brust und aufs Wappen und Spieler küssen das Wappen und nächste Woche unterschreiben so anders. Also das ist für mich Gequatsche. Tut mir leid, Suazerda mag ein netter Kerl sein, aber die ganze Wahrheit ist, er hätte ja auch in der vergangenen Saison mit daran beteiligt sein können.
Wobei der ja fast noch einer der Lichtblicke war, oder? Also jetzt nicht, Lichtblick ist jetzt fies, aber er war ja viel verletzt und als er dann gespielt hat, war das ja zumindest okay.
Ja, zumindest okay. Punkt.
Ja, das ist zumindest okay, können die wenigsten von sich behaupten. Also,
ja, aber das, was ich eigentlich meine, ist, wir wollen alles geben, ist die eine ganz schlimme Floskel. Dazu sind sie meiner Meinung nach vertraglich verpflichtet.
Ja. Ein Fass mache ich noch auf, was ihr gerade beide besprochen habt, was mich jetzt umgetrieben hat. Sebastian sagt, es ist gut, mit so einer Erwartungshaltung, mit einer realistischen ranzugehen. Ich nenne jetzt ein Beispiel, Hamburger Sportverein. Mhm. Nach der ersten Relegation haben sie sich Investoren geöffnet, eine AG gegründet und hatten so 50, 60 Millionen auf einmal zur Verfügung durch Herrn Kühne. Dietmar Beiersdorfer damals. Der hat dann richtig Geld in die Hand genommen und gesagt, das Ziel ist Europa nach der ersten Relegation. So, und mit dieser Erwartungshaltung gehst du dann in die Saison. Das macht Schalke jetzt nicht. Ich glaube, das war auch das, was Sebastian meinte.
Das ist das, was er meinte.
Du siehst trotzdem, dass das ein bisschen Euphorie eigentlich einfach sein muss.
Nee, meine ich gar nicht. Ich glaube nur, dass die Schockstarre dem Verein auch nicht so richtig gut tut, die ich gerade in der Mitgliedschaft und in der Anhängerschaft entdecke. Dass alle so in dieser, so dieses, ach, wir erwarten ja gar nichts mehr. Wir sind schon froh, wenn es einigermaßen wieder läuft. So, das ist so, die Menschen sind in der vergangenen Saison einfach zu oft enttäuscht worden. Und der Jochen Schneider nennt das Kind beim Namen, der hat am Sonntag bei der Mitgliederversammlung klar gesagt, mit unseren Zahlen, unter anderem mit unseren Heimspielbilanzen, ja, hätten wir eigentlich absteigen müssen. Wir hatten Glück, dass da andere waren, die noch hinter uns waren. Aber das waren die Zahlen eines Absteigers. Ja, und das ist doch der Punkt. Die Leute sind doch in die Arena gegangen und haben reihenweise Enttäuschungen gesehen. Ja, also das war doch, für mich war die Krönung das 0-4 gegen Fortuna Düsseldorf. Meine Güte, nur ist Fortuna Düsseldorf bei aller Wertschätzung. Was der Friedhelm Funkel da mit seinen Leuten zaubert, ist ja, da kann man ja nur den Hut ziehen. Aber bei aller Liebe, das ist doch keine Übermannschaft. Du kannst doch kein Heimspiel 0-4 gegen Fortuna Düsseldorf verlieren. Haben sie aber. Und zwar so richtig und mit Berechtigung. Ja, rund in diesem Kosmos da mit Bremen, Auswärtsspiel und Manchester City hat dann Tedesco den Kopf gekostet. Also alles sehr schlimm. Und wenn du dir das als Schalke 04-Fan immer wieder antust, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, ach ja, die nächste Saison, da gucke ich jetzt erstmal. Also ich habe am Montag hier jemanden getroffen, der nach vielen Jahren seine Dauerkarte zurückgegeben hat. Da habe ich gedacht, oh, guck an.
Das musst du jetzt nochmal erklären, das Gespräch. Also
ja, der hat gesagt, ich habe die Nase voll. Ich will mich nicht mehr quälen. Ich hatte nach der vergangenen Saison, ich habe mich so geärgert. Und der hat auch gesagt, vor 3 Jahren war es ja schon mal so. Also die erste Heidel-Saison, die dann mit Weinziel auf Platz 10 endete. Und dann kam ja die Vizemeisterschaft, die über vieles hinweggetäuscht hat. Und da hat sich dieser Mann auch drüber beschwert, durchaus schon älterer Herr, sich drüber beschwert, der gesagt hat, auch in dieser Vizemeistersaison habe ich doch keinen guten Fußball gesehen. Und die vergangene Saison war für ihn die Krönung. Und zu sagen, bevor die dauerhaft mein Geld kriegen, also ich suche mir aus, wann ich gehe. Aber bevor die dauerhaft mein Geld kriegen, sollen die mal in Vorleistung treten. Sagt eine Menge aus.
Finde ich auch. Also bei Schalke noch lange nicht alles gut. Intensiv wird es auf jeden Fall. Anders intensiv wird es beim BVB, Sebastian. Da stehen Leistungstests an oder standen Leistungstests an. Nur die haben diese ganzen Probleme, diese Stimmungsprobleme nicht. Die blasen richtig zum Meisterschaftskampf. Ordentliche Transferoffensive, jetzt noch mal Hummels geholt. Inwieweit ist der BVB tatsächlich ein Meisterschaftsanwärter nächstes Jahr?
Ja, ich habe gestern einen Kommentar exakt zu dieser Frage geschrieben und jetzt gebe ich wieder eine Antwort, die du nicht gerne hörst. Oh. Kann man seriös jetzt natürlich noch nicht abschließend bewerten.
Schön. Hast du es auch so geschrieben?
So ähnlich. Nein, also
ging das durch Peters Autorisierung?
Ja, der Sebastian kann man immer drucken.
nein, das Ding ist ja, also Also die Frage muss man zweiteilig beantworten. Also erstens geht die Arbeit ja jetzt tatsächlich an der Mannschaft, geht ja jetzt erst los. Also die haben sich gestern am Mittwoch erstmals versammelt, haben Leistungstests gemacht. Jetzt heute Donnerstagvormittag wieder Leistungstest. Am Nachmittag geht es erstmals auf den Platz. Freitagmorgen dann auch wird Freitagvormittag wieder trainiert. Da dürfen wir Journalisten dann auch erstmals dann tatsächlich zugucken, wie dieses Training dann aussieht. Und das heißt, es ist ja jetzt noch viel zu früh zu sagen, wie sieht diese Mannschaft am Ende aus. Was man aber sagen kann, ist, finde ich, also für die Sommerpause muss man den Verantwortlichen ein sehr ordentliches Zwischenzeugnis geben. Also die Transfers, die gemacht haben, haben meiner Meinung nach alle Hand und Fuß. Die sind ja ein bisschen abgekehrt von ihrer bisherigen Strategie. Das ist immer, also gerade Hans-Joachim Watzke war es eigentlich total wichtig, dass am Ende mindestens eine schwarze Null, wenn nicht ein Transferüberschuss steht. Dieses Jahr sind sie davon ja extrem runter. Die haben 130 Millionen ungefähr ausgegeben, wenn man Paco Alcácer mit einrechnet, wo jetzt die Ablösesumme jetzt auch erst fließt, weil er bislang ja ausgeliehen war, also 130 Millionen, haben auf der Gegenseite ungefähr 80 eingenommen. Also noch ein ordentliches Defizit, wird vielleicht noch kleiner durch den einen oder anderen Transfer, aber das ist ja ein bisschen eine Abkehr von dem vorherigen, weil sie eben erkannt haben oder gesagt haben, sie sind relativ nah dran jetzt tatsächlich an Bayern und wollen jetzt nochmal wirklich mit aller Macht versuchen, um diesen Titel mitzuspielen. Und
du kannst ja mit einer verbesserten Mannschaft dann auch in der Champions League mal ein Ründchen weiterkommen.
Genau,
oder zwei.
Das bringt ja auch wieder Geld.
Und das bringt auch wieder Geld. Das ist also schon, das ist keine Milchmädchenrechnung, das ist eine gute Rechnung.
Ja genau, also aber auf jeden Fall ein bisschen, die gehen ein bisschen offensiver in die Saison als vorher, sowohl verbal mit ihren Ankündigungen, als auch eben, was das Thema Transfers angeht. Und die Transfers, finde ich, die ergeben auf dem Papier total viel Sinn. Julian Brandt, muss man nicht drüber reden, ist, finde ich, eine exzellente Verstärkung für ungefähr alle Mittelfeldpositionen. Thorgan Hazard finde ich einen richtig guten Ersatz für Christian Pulisic, Klammer auf, wenn er die Form der Hinrunde erreicht und nicht die der Rückrunde. Nico Schulz, finde ich, da würde ich vielleicht bei allen noch so ein bisschen das größte Fragezeichen hintersetzen, aber es ist erst einmal auch eine gute Idee, finde ich, um diese Baustelle Linksverteidigung zu schließen. Und Mats Hummels hat uns alle erstmal überrascht, dass er jetzt wieder zustande kam, obwohl Hans-Joachim Watzke da schon sehr, sehr lange von träumt, dass er ihn mal irgendwann wieder zurückholt. Jetzt gab es die Gelegenheit. Mit 30 Millionen durchaus hochpreisig für einen 30-Jährigen. Ja. Aber wenn du eben zu der Erkenntnis gekommen bist, dass dir in der Abwehr erstens Erfahrung gefehlt hat, zweitens eine stabile Figur, die eben auch in den entscheidenden Spielen da ist, dann mental voll auf der Höhe ist und drittens auch noch kopfballstark ist, dann ist Mats Hummels auch nicht die schlechteste aller Ideen. Aber wie das dann funktioniert, das muss man dann eben, also das steht ja in Dortmund schön auf dem Weg zum Medienraum, Treppe hoch, das Zitat von Adi Preisler, entscheidend ist auf dem Platz.
Ich freue mich schon, wenn wir ein paar Wochen dann hier sprechen und die ersten 5 Spiele sind verloren gegangen. Nein, kann ja keiner wissen.
Bei Borussia Dortmund, hast du dir mal den Spielplan angeguckt? Borussia Dortmund, ich meine, jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen, aber die haben ja 3 Freilose am Anfang.
Und Augsburg, sind Union Berlin und sind Köln. Ich weiß nicht, ob Union Berlin und Köln, weiß ich die Reihenfolge nicht, aber das sind die ersten 3 Spiele.
Also da lege ich mich jetzt, fest. Borussia Dortmund startet mit 3 Siegen. Fragt mich im September nochmal. Nein, ich verliere ja sogar beim Tippen gegen meine Frau. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ich lege mich doch nur mutig fest. Okay. Also bitte.
Ja, aber na gut. Sebastian, du hattest ja auch schon diesen Kurswechsel auch in der Kommunikation schon, ich weiß gar nicht wann, als wir den Podcast hier gestartet haben, gefordert. Der ist jetzt da. Mal schauen, was es dann bringt.
Im November habe ich das gefordert.
Im November. Du hast extra aufgeschrieben. Rafael Guerreiro ist ein Name, der durchgeisterte angeblich ein Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain. Aber da ist jetzt nicht so viel dran, wie du weißt.
Ja, also es ist so, ich habe in Dortmund nachgefragt und man war überrascht, als man gelesen hat, Transfer fast perfekt, weil dazu hätte Dortmund ja Gespräche mit Paris führen müssen und die ist, so ist aus Dortmund zu hören, die sind nicht geführt worden. Von daher, Transfer fast perfekt, soweit ist es offenbar noch nicht. Es ist aber durchaus so, dass Rafael Guerreiro ein Spieler wäre, wo man sich vorstellen könnte, den abzugeben, wenn ein gutes Angebot reinkommt.
Warum? Der hat doch in der Saisonendphase auch Stamm gespielt.
Genau, hat er, aber der ist halt, hat halt nie die ganz große Konstanz erreicht. Also er hat wirklich gute Spiele gemacht, dann auch wieder deutlich weniger gute Spiele. Also so ein bisschen so dieses beständige Erreichen des hohen Niveaus, das fehlt so ein bisschen bei ihm. Mhm. Dann setzt Borussia Dortmund jetzt noch mehr auf Tempo in der kommenden Saison. Und das ist jetzt auch nicht seine größte Qualifikation. Und er ist halt auch immer mal wieder neben dem Platz so ein bisschen angeeckt. Also es ist nie so ganz leicht mit ihm, also was heißt angeeckt, aber nie so ganz leicht mit ihm gewesen. Es gab immer mal wieder so, dann hat er hier die Sprachschule geschwänzt, dann hat er dort irgendwie, also es gab immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten, wo man halt, es gab dann auch Zweifel an seinem Lebenswandel, der sich nicht immer hochprofessionell ernährt. Das sind so viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen. Das hatte sich alles deutlich gebessert letztes Jahr, aber alles in dieser Summe, dass man gesagt hat, wir haben den jetzt schon sehr lange bei uns, der hat für uns hervorragende Spiele gemacht. der hat aber auch immer, war dann über lange Phasen verletzt oder hat einfach auch keine guten Spiele gemacht. So, also es ist nie so diese absolute Konstanz reingekommen. Und du hast dich jetzt, der wird ja in Dortmund vor allem so im zentralen Mittelfeld eingesetzt. Da hast du jetzt zum Beispiel einen Julian Brandt dazu geholt. Und da laufen sowieso, da laufen Witzel und Delaney für die Sechserposition rum. Und für Achter hast du auch noch Götze und alle möglichen Spieler mehr. Marco Reus spielt ja auch auf so einer Zehnerposition. Also du hast einfach eine sehr, sehr große Konkurrenz. Und wenn du jetzt einen Spieler da hast, wo du sagst, der ist für uns nicht unverzichtbar, und mit dem können wir noch eine ordentliche Ablöse generieren, um eben das von mir ja schon erwähnte Transferdefizit ein bisschen zu verringern, dann denkt man da zumindest mal drüber nach.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der gehen wird, weil Borussia Dortmund wird auch zusehen, dass irgendwo auch nochmal Geld reinkommt. Mit dem wird man nochmal Geld machen können. Und wenn er nicht perfekt passt, aber woanders perfekt passen könnte, dann wird man, ist das für alle, für beide Seiten dann die richtige Lösung, wenn genügend Geld reinkommt. Da hat ja Borussia Dortmund alle Möglichkeiten zu verhandeln, weil man ihn nicht zwingend abgeben müsste.
Genau.
Das heißt, wenn da jetzt nichts kommt, wenn da tatsächlich nicht Paris um die Ecke kommt oder irgendein anderer Club, der ihn haben will, dann ist das ja nicht zu Borussia Dortmunds Schaden, wenn er bliebe. Aber ob es zu Borussia Dortmunds Nutzen ist, weiß man eben auch nicht. Das hat Sebastian vorhin schon richtig beschrieben. Meiner Meinung nach, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Ich sehe den ganz gerne, aber er hat in der Tat, fehlt ihm so ein bisschen die Geschwindigkeit und er ist eben auch kein Linksverteidiger. Wenn man sagt, wer wird dann langfristig mal der Mann, der Nachfolger von Schmelzer. Ja, das hat man ja im letzten Jahr schon einiges ausprobiert und immer wieder auch improvisieren müssen. Aber Guerrero ist halt eben, da fehlt es ihm hinten links an Stabilität.
Genau.
Man kann ihn da mal spielen lassen, aber letzten Endes ist er kein Viererketten-Außenverteidiger.
Nee, da fehlt ganz klar die defensive Stabilität.
So, und das hätte die Lösung sein können, wenn er die hätte. Hätte man sagen können, dann bleib hier und spiel hinten links. Aber hat er nicht.
Ja, was noch ein weiterer Punkt ist, der mir gerade noch einfällt, den ich vergessen habe, ist natürlich auch das Thema Identifikation. Das war ja auch eine Lehre von Borussia Dortmund aus der vorletzten Saison, wo eben vieles schief lief, dass man eben auch diesen Faktor Identifikation und was Peter auch jetzt anführte, was auf Schalke man sehen möchte, dass die Spieler alles geben für den Club und so. Und das ist jetzt auch etwas, was da so ein bisschen reinspielt, ne? Dass man halt sagt, gut, Rafael Guerrero, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber dem ist es im Zweifel egal, ob er das Trikot von Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain oder dem FC Barcelona durch die Gegend spazieren trägt. Das ist den meisten Spielern inzwischen relativ egal, aber man versucht jetzt schon auch vermehrt drauf zu gucken, dass man eben Spieler hat, wo sagt, für die, die geben alles für den Club und die identifizieren sich vielleicht so ein bisschen mehr damit und da geht man zumindest davon aus, dass so ein deutscher Nationalspieler wie Julian Brandt vielleicht noch ein bisschen das anders umsetzt, als das an Rafael Guerrero. Ob das tatsächlich auch so ist am Ende, wird man sehen müssen, aber auch das ist ein Grund, dass er diese Identifikation nie gezeigt hat über die 3 Jahre, die er jetzt bislang da ist. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, deswegen fällt es uns auch nicht so schwer, den jetzt abzugeben.
Ich glaube, dass eine ganz kluge Strategie hinter diesen Transfers steckt. Man holt zunächst mal 3 Spieler aus der Bundesliga, die Liga kennen, die wissen, was Borussia Dortmund ist und die wissen, was Borussia Dortmund vorhat. Das heißt, du hast also Hazard hier aus der Nachbarschaft quasi, aus dem Westen, ja, der macht nochmal einen Sprung, von der Bedeutung des Vereins her macht er nochmal einen Sprung. Dann machen Brandt und Schulz einen Karrieresprung. Sind junge deutsche Nationalspieler. Der Schulz ist nicht mehr ganz so jung, aber egal. Das ist also schon ein Karrieresprung, wenn man zu Borussia Dortmund geht. Das heißt, die wollen weiterkommen bei einem Verein, in dem sie Champions League spielen und um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Diese Spieler haben ein eigenes Ziel und es deckt sich mit dem Ziel des Vereins. Und gleichzeitig musst du denen nicht mehr einen Deutschlehrer hinstellen, musst du dich nicht mehr drum kümmern und denen erklären, dass in Deutschland die Müllabfuhr kommt und dass das nicht auf der Terrasse verbrannt wird.
Oh, meinst du damit Dembélé?
Nein, ich meine gar keinen. Ich sage das allgemein, das hat ja solche Vorfälle schon mal gegeben.
Auch nicht nur in Dortmund.
Ja, eben. Ich meine, so, das ist doch der Punkt. Du hast ja da, hast du weniger Arbeit mit diesen Leuten und wenn die den entsprechenden Ehrgeiz entwickeln, hast du da einen Volltreffer gelandet. Und dann holst du Mats Hummels dazu, der was beweisen will, nämlich, dass er nichts verlernt hat, der es ganz sicher auch nochmal den Bayern zeigen möchte, der den Dortmund-Fans zeigen möchte, dass sie, dass einige von ihnen zu Unrecht böse auf ihn waren und der eine Stabilität mitbringt, der hat schon alles erlebt. Also den kannst du so schnell nicht schocken. Ich glaube, wenn der ja, wenn da nicht irgendwie ein Leistungsabfall kommt, ist das der Mann, der Borussia Dortmund tatsächlich hinten helfen wird. Insofern, kluge Strategie mit allem, was dahinter ist, glaube ich, Borussia Dortmund wieder richtig gehandelt in diesem Sommer.
Dieses ganze Erscheinen, dieses ganze Auftreten von Hummels, als er da, ich habe es auf Twitter gesehen, von Borussia Dortmund gepostet, wie er da in diesen Raum mit den Zeugwarten gegangen ist, auch hat sich ja nichts verändert. Und diese ganze Erscheinung Mats Hummels, die kann, glaube ich, diese Mannschaft tatsächlich mitziehen. Ich habe nur ein Problem, Sebastian. 36 Spieler sind jetzt im Kader. Wenn ich mir das früher vorgestellt habe bei mir in der Bezirksliga, also früher ist gut, vor kurzem.
Jetzt hat er Bezirksliga gespielt. Jeder weiß, dass er über die Kreisliga B nicht hinausgekommen ist. Jetzt erzählt er uns hier beim Podcast. Also Leute, glaubt ihm nicht. Er war der 36. in der Bezirksliga und war stinkesauer. Und jetzt kommt er damit. Also Leute, glaubt ihm nicht.
Wir sind aufgestiegen. Also ich kann das bestätigen. Ich kann es auch gerne nachreichen. Da kommst du in die Kabine und dann ist da wie auf dem Bazar gefühlt. Ist ja bei Borussia Dortmund jetzt auch so. Es sind noch nicht alle da, aber da müssen ja welche weg, sonst hast du irgendwann, läuft doch alles aus dem Ruder.
Ja, also gut, die Kabine ist nur ein bisschen größer, als sie dann in der, sagen wir mal, Bezirksliga bei euch war.
Geile Kabine.
Bestimmt, Schuhe aber die von Borussia Dortmund ist auch ganz hübsch.
Ja?
Naja, auf jeden Fall. Also, aber natürlich, ist ganz klar, geht es darum, den Kader zu verkleinern. Das sagen ja auch alle. Nur lag die Priorität natürlich zu Beginn jetzt der Transferperiode oder nach Ende der Saison, lag darauf, erst einmal die Neuzugänge unter Dach und Fach zu kriegen. Und jetzt hat man ja noch eine ganze Weile Zeit. Also es ist Michael Zorc, wenn man ihn fragt, der wiederholt das, als trägt das als ständiges Mantra vor sich her. Die Transferperiode hat auch gerade erst Anfang Juli angefangen. Wir haben doch jetzt noch 2 Monate Zeit. Das ist ja auch so. Man wird vielleicht nicht unbedingt alle loskriegen, die man loskriegen will. Bei ein paar hat es ja schon geklappt. Man hat Janis Burnic nochmal verliehen. Felix Paslak ist nach Sittard verliehen. Alex Isak ist verkauft. Und da wird auch noch der ein oder andere hinzukommen. Ich weiß nicht, ob man am Ende gleich bei der ganz idealen Größe landet. Also Shinji Kagawa, André Schürrle sind ja gerade freigestellt für Verhandlungen. Das wäre für Borussia Dortmund ganz gut, wenn man die loswerden würden. Klingt immer so negativ, wenn man über Menschen redet. Aber
den Schürrle habe ich fast vergessen.
Von der Gehaltsliste bekommen würde, André Schürrle, der hat noch einen Vertrag bis 2021. Und wenn du den jetzt von der Gehaltsliste kriegst, allein dadurch setzt du dir schon eine hohe Millionensumme frei. Aus dem Grund ist das fast noch wichtiger, als wenn du über die reine Größe des Kaders redest. Natürlich ist das da auch so, du hast Unzufriedenheit, aber Lucien Favre ist zumindest, das wurde aus der Vergangenheit immer mir so erzählt, auch von Spielern, die wenig gespielt haben, dass er recht klar kommuniziert mit den Spielern, auch schon zu Saisonbeginn und ihnen sagt, entweder du hast eine Chance oder du hast keine. Und das dann auch so ziemlich klar durchzieht. Und André Schürrle zum Beispiel weiß, der hat keine Chance, wenn er sich jetzt also entscheidet, seinen Vertrag bei Borussia Dortmund durchzuziehen, was ja sein gutes Recht ist. Diesen Vertrag haben ja beide Seiten unterschrieben. Dann weiß er von Anfang an, er wird nicht spielen. Dann hat er aber auch jetzt kein großes Anrecht darauf, dann den Unzufriedenen raushängen
Schürrle
zu lassen.
Schürrle ist übrigens, wenn ich mal reingrätschen darf, für mich eine überraschende Enttäuschung. Weil wenn man, das ist einer der wenigen, die es bei Dortmund nicht geschafft haben. Weil bei Schalke gibt es das ja öfter. Da kommt einer nach Schalke, der wird da schlechter. Ich meine, von Sidney Sam bis Franco Di Santo, die Beispiele sind genügend. Gibt es genügend. Und bei Borussia Dortmund ist es anders. Da sind Spieler auch schon besser geworden oder da sind Spieler so gekommen, wie man sie erwartet hat und sind auch eingeschlagen. Und bei Schürrle ist es so, mein Gott, ne, das ist ein Weltmeister, der im Finale gespielt hat und der auch Tempo mitbrachte und der durchaus Begeisterung...
Der die Vorlage gemacht
hat. Ja, der durchaus Begeisterung mitgebracht hat. Der hatte was. Der hat schon in Mainz, war der für mich auffällig. Leverkusen hat der starke Spiel gemacht. Der hat nicht umsonst bei Chelsea gespielt. Und der ist meiner Meinung nach in Dortmund schlechter geworden. Das ist einer der wenigen bei Borussia Dortmund. Und das finde ich eigentlich schade, dass so ein Spieler, der ja noch nicht alt ist und der eigentlich was mitbringt, was man braucht, das nicht umsetzen kann und dass der einfach definitiv nicht mehr in diese Mannschaft passt. Das ist wirklich außerordentlich bedauerlich und da hat sich Borussia Dortmund, muss man einfach auch mal sagen, auch mal verschätzt.
Ja, ja, es ist natürlich, also ein bisschen war das unglücklich, weil als der damals kam, war auch ein Argument immer, da war ja Marco Reus, das war eine Zeit, da hat Marco Reus ständig verletzt gefehlt. Man holte dann André Schürrle, auch mit der Begründung, der ist eigentlich nie verletzt. Also der war ja auch in den 5 Jahren davor, hat er glaube ich vier Spiele verletzt gefehlt. Also das ist eigentlich für, wenn du 40 Spiele im Jahr machst, ist das nichts. Und dann kam er zu Dortmund, hat auch anfangs ordentlich gespielt und sich dann aber auch verletzt und kam dann irgendwie ganz, ganz lange nicht mehr auf die Beine. Und Punkt 2 ist so ein bisschen, glaube ich, was halt ist, dass natürlich der Spielstil von Borussia Dortmund sich in dieser Zeit auch weiterentwickelt hat, noch mehr weiterentwickelt hat vom, was unter Jürgen Klopp Gegenpressing und schnelles Umschalten und was Thomas Tuchel auch durchaus anfangs noch viel so hat gespielt, wo ein André Schürrle mit seinen Qualitäten sehr gut reinpasst, mit seinem Tempo und auch mit seinem immer draufgehen und so. Und inzwischen hat Borussia Dortmund ja auch, also das hat sich über die Jahre immer mehr und mehr entwickelt, sehr, sehr hohe Ballbesitzanteile, spielt gegen tiefstehende Gegner. Da geht es dann darum, dass jemand mit seinen Dribblings Lücken aufreißt. Da ist André Schürrle halt auch einfach nicht so der Typ für auf dem Flügel. Der ist halt, der ist schnell, der ist dynamisch, der hat einen starken Abschluss, aber der dribbelt die jetzt nicht durch drei Mann durch, wie es ein Jadon Sancho beispielsweise kann. Von daher passt das einfach von der Art und Weise her nicht mehr so gut zusammen, wie es damals vielleicht hätte passen können, wenn er sich nicht verletzt hätte.
Kagawa, Schürrle, auf der Abgabenseite noch, wer noch?
Sebastian Rode ist Sebastian auch einer.
Ach, den habe ich schon vergessen.
Ja, genau, also das ist ja auch so ein bisschen unglücklich, der sich dann eben ganz am Ende seiner Zeit bei der Leihe bei Eintracht Frankfurt verletzt hat. Sonst bin ich mir sicher, wäre dieser Transfer schon über die Bühne gegangen und er wäre schon an Eintracht Frankfurt verkauft. Jetzt wartet Frankfurt natürlich ein bisschen ab. Der hat sich recht schwer am Knie verletzt. Jetzt gucken die natürlich erstmal OP und Reha und wie entwickelt sich das, bevor sie dann sagen, den holen wir. Also grundsätzlich war man in Frankfurt sehr begeistert davon, wie er sich da gegeben hat. Ich war auch sehr begeistert davon, wie er sich da gegeben hat. Als ich den gesehen habe, in diversen Europa-League-Spielen, habe ich gedacht, warum hat dieser Spieler sich eigentlich in Dortmund so überhaupt gar nicht durchgesetzt, ne? Also das war, also ich meine, auch da, der war ja auch in Dortmund sehr, sehr lange verletzt, aber eigentlich vom Potenzial her ein guter Spieler.
Es gibt Spieler, die gehören einfach, es gibt Spieler, die gehören einfach zu solchen Vereinen wie Eintracht Frankfurt und sollten da auch bleiben. Also Sebastian Rode hatte für meine Begriffe nichts bei Bayern München zu suchen.
Wobei er auch da sehr gute Spiele gemacht hat bei Guardiola.
Ja, klar. Der hatte bei Bayern München nichts zu suchen. Das ist einfach ein ganz anderes Niveau, das ist eine andere Ebene. Gute Spiele gemacht ist das eine. Bayern München ist eine Ansammlung von internationalen Stars, da ist jeder Nationalspieler und dazwischen Sebastian Rode. Das gab es früher mal, ja, die hatten Thorsten Fink mit drin, der nicht Nationalspieler war und trotzdem Stammspieler. Aber du hast kein, das geht heute nicht mehr. Und Sebastian Rode, da reicht es einfach nicht, aber für Eintracht Frankfurt hat es immer gereicht. Mhm. Und gerade jetzt, als Frankfurt euphorisch war, da konntest du sehen, was der Junge mitbringt. Und da muss ich sagen, ja, Sebastian hat recht. Schon schade, dass der in Dortmund so gar nicht funktioniert hat.
Haben wir noch einen vergessen, der abgegeben wird?
Also es gibt natürlich beispielsweise auch so in der Innenverteidigung muss man gucken. Ne? Da gibt es ja immer mal wieder jetzt so ein bisschen die Frage, was macht Abdou Diallo? Ömer Toprak ist einer, wo man sich vorstellen könnte, den abzugeben. Der hat aber schon gesagt, er möchte eigentlich bleiben, er möchte versuchen, sich durchzusetzen. Also auf jeden Fall ist die Innenverteidigung überbesetzt. Die haben jetzt 6 Innenverteidiger unter Vertrag. Das ist deutlich zu viel, zumal Julian Weigel diese Position auch spielen kann.
Ja. Auch für Diallo ist da einigermaßen Geld ausgegeben worden. Ne?
28
auch,
Millionen, ja.
Wäre schon eine Überraschung, wenn man den jetzt schon wieder raustun würde. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja, ich gehe auch nicht unbedingt davon aus. Aber das ist halt die Frage, von wem du dich trennen würdest. Wenn Ömer Toprak sagt, er geht nicht. Leonardo Balerdi hast du auch gerade erst geholt. Im Winter als Perspektivspieler, auch für nicht kleines Geld. Das waren um die 15 Millionen. Dann Axel Zagadou, den... Da ist man sich noch nicht so ganz sicher. Der ist hochtalentiert, auf jeden Fall. Aber hat immer mal wieder,
an der Seite von Mats Hummels
immer mal wieder so Böcke drin.
Ja, aber das, vielleicht lernt er was
ja, von Mats Hummels. Aber das ist halt die Frage. Ja, die sind alle, die haben theoretisch alle irgendwie ihre Berechtigung, da zu sein. Ist halt die Frage, was du machst, wenn jetzt irgendjemand kommt. Und du musst, ist ja auch immer die Frage, an welchem Spieler zeigt dann irgendein Verein am Ende konkret Interesse. Und wenn du sagst, ich würde theoretisch lieber Zagadou abgeben, nur so als fiktives Beispiel, findest dafür aber überhaupt gar keinen. Und drei Vereine sagen, hör mal, dieser Abdou Diallo, den täten wir schon nehmen. Dann läuft vielleicht auch mal irgendwann darauf hinaus. Muss man ein bisschen abwarten. Die Transferperiode ist ja, wie gesagt, dauert noch eine Weile. Mal schauen, was da noch so kommt.
Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Sebastian Wessling und Peter Müller für die Einblicke zum FC Schalke 04, für die Einblicke
zu
Borussia Dortmund. Ich hoffe, ihr hattet da draußen auch Spaß an der Folge. Wenn ihr es gehabt habt, dann gerne ein Sternchen bei iTunes dalassen und uns auch gerne über Twitter, Facebook oder Instagram Feedback schreiben. Das nehmen wir uns dann gerne zu Herzen und machen es beim nächsten Mal besser. Danke, ciao.
Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.